Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Vorwärts nach Weit Podcast, zum Quick and Dirty nach dem Spiel der Roten Riesen gegen den Karlsruher SC. Ja, 96 gewinnt mit 3:0 gegen den KSC, obwohl es lange nicht danach aussah, dass in diesem Spiel überhaupt irgendwelche Tore fallen würden. Aber es ist passiert und so sitzen wir denn hier. Ich habe noch zwei Leute gefunden, die in der ersten Halbzeit nicht eingeschlafen sind und einer davon ist der liebe John. Hallo John.
Einen wunderschönen guten Abend, Olaf. Ja, Olaf, es gibt ja in der aktuellen Zeit, in der wir leben, viele Extreme. Links oder rechts, gelb oder blau, gelb oder rot, alles Mögliche. Und ja,
also wer gelb auf und, gelb und blau ist beides irgendwie nicht.
Also beides nicht
richtig. Gar nicht in Kombi.
Worauf ich hinaus wollte, ist, wer auf Entschleunigung steht, wer in einer aktuellen Zeit einfach so ein bisschen runterkommen möchte von all dem Stress, der kann sich sehr gut die erste Halbzeit zu Gemüte führen. Wer aber auf pure Euphorie und absolute 96-Zufriedenheit steht, dem empfehle ich sehr, die zweite Halbzeit sich nochmal zu Gemüte zu führen. In diesem Sinne, ich freue mich auf die Diskussion.
Oh ja. Ja, und wer auch heute mal wieder da ist, wir haben ihn schon länger hier nicht mehr gehört, aber es freut mich natürlich dann auch ganz besonders, der liebe Ferdi. Servus, Ferdi.
Moin Olaf. Ja, ich habe in diesem Spiel heute eine musikalische Entwicklung durchgemacht. Ich habe nämlich angefangen und ging mit der Hoffnung ins Spiel, dass wir Walking in a Kellman Wonderland singen. Nach der ersten Hälfte war ich dann auch eher so bei den Schlafliedern. Das war wirklich das fußballerische Äquivalent zu Schafe zählen. Aber dann kam die zweite Hälfte. Und erst kam Europapokal. Und dann, und jetzt brauche ich euch beide.
Oh.
Kling, Glöckchen,
Klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling,
jeder soll es wissen,
Braunschweig ist beschissen,
Braunschweig kommt nie wieder in die erste Liga.
Kling, Glöckchen, Klingeling.
Oh, danke. Timeout. So, das ist wunderbar. Ferdi, vielen Dank.
Diesem Sinne einen frohen ersten Advent.
Ja. Die Verzögerung muss sich, glaube ich, für euch noch schlimmer anhören als für uns gerade. Ich bitte auch mögliche Anzeigen wegen Hörschäden bitte an Tobias Gröbner zu schicken und nicht an uns. Genau. Dankeschön.
Übernehmen wir keine Verantwortung. Gut. Ja, sprechen wir mal ein bisschen über das Spiel. Ne? Der Anfang inklusive Aufstellung und erste Halbzeit ist, glaube ich, schnell gemacht. Ne? An der Aufstellung hat sich nichts geändert. Was hätte sich auch ändern sollen? Es hat sich niemand verletzt. Wobei, vielleicht war doch einer nicht so ganz hundertprozentig wieder fit. Da können wir ja auch nochmal drüber reden. Aber ansonsten war ich guter Dinge. Ne, die siegreiche Mannschaft des letzten Wochenendes durfte wieder ran, ne, mit schön dem Sieg im Rücken. Und was ich dann gesehen habe, eigentlich fast die ganze erste Halbzeit lang, war ein bisschen langweilig. Karlsruhe wollte offensichtlich nicht den Ball haben, sondern nur einfach verteidigen. 96 hatte ich so ein bisschen das Gefühl, war vielleicht doch im Kopf so ein bisschen verunsichert. Sie wollten wahrscheinlich nicht schon wieder ein Heimspiel verlieren. So sah es für mich zumindest aus. Ferdi, kannst du mir so ein bisschen vielleicht mal nahebringen, was da in der ersten Halbzeit passiert oder nicht passiert ist?
Nicht passiert ist wirklich das richtige Stichwort. Ich muss sagen, ich habe es auch an meinen Notizen gesehen. Ich habe mir in der ersten Hälfte noch ultra viel aufgeschrieben, weil man da sehr viel Zeit für hatte. In der zweiten Hälfte dann gefühlt gar nichts mehr. Also ich fand, Olaf, du hast es genau schon richtig angesprochen. Das waren zwei Faktoren. Der eine war Karlsruhe. Die hatten wirklich überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen. Die haben sich da einfach in ihren tiefen 4-4-2-Block gestellt. Die haben nicht gepresst. Die haben mit Ball aber auch nicht viel gemacht. Also die waren einfach nur da und, glaube ich, wollten kein Gegentor kassieren. Und wir waren aber auch, ich weiß gar nicht, ob ich es als verunsichert bezeichnen würde, wir waren aber jedenfalls vorsichtig und haben uns da nicht so in das letzte Risiko getraut. Ich fand es in der ersten Hälfte auch ein bisschen zu vorsichtig. Gleichzeitig hat man aber auch dadurch natürlich Karlsruhe nichts zugelassen. Und wir haben, finde ich, schon eine Weile gebraucht, bis wir uns ein bisschen ins Spiel reingefunden haben. Ich fand, wir haben auch sehr, sehr viel probiert. Also dann ist mal Leopold ganz tief gekommen und hat versucht, im Aufbau zu helfen. Dann ist mal Tomiak ist teilweise ewig weit auf den Flügel rausgeschoben. Irgendwann hat Noll seine Torwartkette gespielt. Also ich hatte das Gefühl, wir haben schon viele Dinge versucht, die so halb funktioniert haben. Aber am Ende war Karlsruhe einfach, die standen sehr gut, sehr kompakt. Wir haben versucht, sie auf den Flügeln, die Flügel zu überladen und da so ein bisschen Gefahr zu kreieren. Ist uns nicht so gelungen. War ein bisschen wenig Energie drin. War jetzt aber auch keine schlechte Hälfte. Das war einfach eine sehr, sehr vorsichtige Hälfte.
Also man darf nicht unterschlagen, dass wir in der 24. noch eine Chance hatten, also eine Großchance, wie im Kicker-Ticker stand oder steht, dass tatsächlich Bundu, der, fand ich, ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat auf der linken Seite, ziemlich von der Außenlinie zentral in den Strafraum zurückspielt und Aseko steht, ja, also fast, glaube ich, am Elferpunkt und kann sich die Ecke fast aussuchen, wobei ich glaube, die Lücke war doch ein bisschen beengt noch durch Abwehrspieler, aber er schießt dann eben halt doch, er schiebt in die Mitte. Da war ich dann doch mal wieder, da habe ich dann mal wieder ein Auge aufgehabt in der ersten Halbzeit. Aber John, ansonsten war das echt ein bisschen schräg. Ich glaube, manche Leute, Kellmann ist auch immer mal wieder auf die Flügel ausgewichen, um da irgendwie auch mal überhaupt am Spiel teilnehmen zu können. John, das war so ein bisschen, ich weiß nicht.
Zäh. Also, es war wirklich zäh. Also es hat auch nicht so richtig Spaß gemacht, diese Hälfte zu gucken, muss ich sagen. Ich habe mir noch ein paar andere Notizen aufgeschrieben. Kellmann hatte auch in der 28. eine Chance. Es gab dann noch eine richtig dicke Konterchance von Matsuda, die aber dann viel zu kompliziert gedacht war und nicht zu Ende ausgespielt war. Aber KSC hatte ja auch keine so richtige Chance. Da gab es, glaube ich, nur eine in der 35. Und alles in allem standen sie defensiv extrem kompakt, hatten sich, glaube ich, sehr gut defensiv auf uns eingestellt. Und ich glaube, wir waren alle auch ein bisschen verwundert, weil wir einfach nach dem 2-0 gegen Paderborn ein bisschen mehr erwartet haben. Und ja, das hat man auch in den Tipps gesehen, nicht nur in unseren Tipps, sondern auch an denen, die die Fans auf unsere Umfrage eingesendet haben. Nur Siege. Und ich finde, das konnte man auch gegen den KSC erwarten. Wir haben die ja auch ganz gut analysiert. Luca hat das Wort Mittelmaß verwendet. Und so hat das Spiel das Ganze auch so ein bisschen wiedergegeben. Die waren engagiert, defensiv. Und wir waren ein wenig gehemmt, würde ich sagen.
Ja, gehemmt. Wir hatten eigentlich das Spiel prinzipiell unter Kontrolle. Ferdi, du hattest zwischendurch gesagt, das ist so ein bisschen, wie hast du es gesagt? Wie der Ballbesitz war so ein bisschen
harmlos, fand ich.
Harmloser Ballbesitz, genau. Also, aber es war auch nicht so, dass der KSC auch nur irgendwie was wollte zwischendurch. Ja, haben sie mal ein bisschen was versucht. 96 musste sich da erstmal so ein bisschen reinarbeiten. Also die linke Seite war, fand ich, noch ein bisschen aktiver. Da haben Bundu besonders und auch Kolja durchaus was versucht. Die rechte Seite war irgendwie heute zumindest in der ersten Halbzeit mit Matsuda und Yokota ein bisschen tot, möchte man sagen. Also das war sehr unglücklich, da lief irgendwie überhaupt nichts. Also da hat, ich weiß, gefühlt kein Dribbling funktioniert, wenn es überhaupt mal eins gab. Das war schon eine zähe, wie John eben schon richtig gesagt hat, erste Hälfte. Da würde ich jetzt auch ehrlich gesagt gerne einen Haken hintermachen, weil was sollen wir da großartig noch was rausquetschen? Also es sei denn, euch fällt noch was Tolles ein. Wie gesagt, wir haben es hervorgehoben, Bundu war relativ umtriebig, aber die Gäste der KSC am Ende der ersten Halbzeit haben sie auch gedacht, Mensch, vielleicht geht ja hier doch was, aber das war auch mehr so ein Strohfeuer. Und ja, da habe ich auch schon gedacht, was wird das heute? Ne?
Also, am Anfang, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Rückblick dazu. Am Anfang habe ich mir gedacht, die Mannschaft hat sich so ein bisschen auf den Stimmungsboykott eingestellt, weil es war da ja wirklich ein totaler Grottenkick bis dahin. Und wir haben ja auch wieder an dem Protest mitgemacht, was ich weiterhin sehr gut finde.
Beide Seiten,
und das macht natürlich auch einen gewissen Einfluss auf das Spiel, auf die Spieler. Fußball ist ja immer eine Kopfsache. Und dann kommt vielleicht auch noch, was wir eben schon angesprochen haben, hinzu, dass sie ein bisschen gehemmt waren nach den letzten Heimniederlagen, jetzt heute unbedingt gewinnen zu müssen. Also vielleicht lag es einfach daran, um es vielleicht damit abzuschließen. Aber die zweite Halbzeit wurde ja deutlich, deutlich besser.
Da magst du recht haben, dass das vielleicht auch daran lag. Und es war auch irgendwie dann eine komische Atmosphäre, weil das Spiel hat nicht dazu eingeladen, irgendwie aufgeregt zu sein. Und ja, aber es gab, das muss man auch nochmal erwähnen, eine sehr schöne Choreografie. Die konnte man im Fernsehen auch so in Teilen sehen, die 96 Fans dann nach den 12 Minuten Schweigen dann hochgezogen haben. Das sah wirklich gut aus. Und dann gab es auch noch ein bisschen Feuerwerk über die gesamte Nordkurve. Das war, glaube ich, das Aufregendste in der ersten Halbzeit. Es gab mal wieder Wechsel Anfang der zweiten Halbzeit. Und da habe ich vorhin schon angesprochen, ein Spieler war vielleicht noch nicht so ganz fit, weil an der Leistung kann es nicht gelegen haben, denn Nawrocki musste raus. Und Okon kam rein. Ferdi, du warst auch ein bisschen sauer, glaube ich, weil Nawrocki eigentlich sportlich gesehen nicht hätte ausgewechselt werden müssen. Aber vielleicht war das mit dem Sprunggelenk, da hat er ja das Training irgendwie Anfang der Woche abbrechen müssen, dann doch so ein bisschen doch vielleicht Auswirkungen gehabt, weil anders kann ich mir das nicht erklären, oder?
Ja, es war dann, also im ersten Moment habe ich es auch überhaupt nicht verstanden, aber das wäre jetzt auch meine Erklärung gewesen, dass das einfach noch so ein bisschen Belastungssteuerung war mit 5 Wechseln und einem kostenlosen Wechselfenster in der Halbzeit, kannst du es dir erlauben. Und ich bin ja ein notorischer Ocon-Kritiker, aber ich fand, er hat es auch sehr, sehr solide in der zweiten Halbzeit
gemacht. Genau, er hat ihn wirklich gut ersetzt, den Nawrocki, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich denke mal, Ocon, der muss einfach wieder dann auch jetzt in die Spielpraxis reinkommen. Und ich glaube, dann werden wir auch wieder mehr von ihm sehen. Ich meine, wir wissen, was er kann, so. Wir wissen, was er auch noch vielleicht später können wird. Er ist ja auch noch jung, das darf man ja auch nicht vergessen. Vielleicht erwarten wir auch ein bisschen zu viel von ihm. Aber das hat er schon ganz gut gelöst. Und Neubauer kam für Matsuda. Da hat man dann auch Kolja auf die rechte Seite gestellt, was auch nicht, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung war. Und das hat das Spiel dann doch so ein bisschen belebt, muss man sagen, ne? Also da hat 96 dann auch, dann kam auch noch Chakrun und das war auch ein guter Wechsel für Yokota. Also war dann die rechte Seite komplett ausgewechselt. Chakrun ist dann auf seine angestammte linke Position gegangen und Bundu konnte dann auch mit noch nach rechts rüberrücken. Dann waren also Kolja und Bundu wieder vereint, nur diesmal auf der anderen Seite. Aber insgesamt hat das dazu geführt, John, da möchtest du mir sicherlich zustimmen, dass das Spiel von 96 dann auch langsam so ein bisschen druckvoller und gefährlicher wurde.
Definitiv. Also es hat einen deutlichen Impact gegeben. Ich fand, es gab da einen richtig guten Moment, den man auch im Fernsehen ganz gut sehen konnte, als Chakrun eingewechselt wurde und Yokota rausgegangen ist. Da hat sich die Mannschaft nochmal beim Trainer versammelt. Der Trainer hat nochmal ein paar Anweisungen gegeben. Ja. Und irgendwie, wie sie dann gemeinschaftlich dann da rausgegangen sind, da hat man so einen gewissen Willen, ein bisschen Feuer einfach gespürt, dass sie es jetzt so richtig angehen wollen. Und ich glaube, kurz danach ist tatsächlich auch das 1-0 auch schon gefallen. Weil es war, meine ich, auch Chakruns erste oder zweite Chance.
Ja, das war 10 Minuten später dann, ja. Vorher kam noch, also tatsächlich kam vorher noch Pichler für Kellmann. Kellmann heute, ja, ein unglückliches Spiel gemacht. Also Ferdi, das war heute nicht das Spiel für Kellmann, ne? Könnte man sagen, bis zu seiner Auswechslung. Also das lag vielleicht auch nicht nur an ihm, sondern auch an dem Gesamtverlauf, oder?
Ja, aber ich fand ihn zugegeben schon auch sehr glücklos heute, weil er ist ein Stürmer, der einfach davon lebt, dass er seine Tore schießt und der seine Berechtigung, dass er spielt, dadurch sammelt. Und das hat er heute nicht gemacht. Er hat jetzt nicht die 100%ige Chance, aber er hatte schon Chancen, die er machen darf, wo dann teilweise auch der zweite Kontakt einfach nicht gut war und er sich dann selber in eine schlechtere Abschlussposition bringt. Und auch, ich fand, man hat gesehen, wie gut uns Pichler dann getan hat, weil Kellmann hat teilweise auch wirklich die Bälle nicht festgemacht bekommen. Er ist ein kräftiger Stürmer, aber Pichler hat dann trotzdem nochmal physisch eine ganz andere Präsenz. Deswegen war heute nicht das Spiel von Kellmann. Ich halte Benny Pichler weiterhin für einen mindestens gleich guten, eher besseren Stürmer. Aber was für ein Luxus es ist, dass wir beide haben und dass wir den einen aufstellen, den anderen dann einwechseln können. In welcher Reihenfolge man das dann tut, wie auch immer. Heute war Benny Pichler dann entweder kam zum richtigen Zeitpunkt oder er hat uns sehr, sehr gut getan. Ich habe das Gefühl, es war so ein bisschen
beides. Ja, man hat auch vorher gesehen, dass das so jemand wie Pichler, der auch mal eher tief kommt und dann so ein bisschen, wie sagt man so schön, steil Klatsch spielen kann, also der dann in etwas tiefer sich die Bälle abholt und dann eben nach rechts oder links rausgibt, dass uns die Mitte da, dass das uns in der Mitte gefehlt hat, John. Ne? Wolltest du das auch gerade?
Allgemein fand wir hatten heute im Kader so ein totales Luxusproblem, weil ihr müsst euch ja vorstellen, als wir mit der Saison angefangen haben, waren einige Spieler ja noch nicht nicht fitnessmäßig so weit. Wir hatten auch noch angeschlagene Spieler, wir hatten Verletzungen, wir hatten noch Trainingsrückstände. Wir waren einfach noch nicht so weit, wie wir jetzt sind. Und dementsprechend war der Kader damals schon gut. Wir haben ja einen super Saisonstart hingelegt, aber jetzt, finde ich, sind wir eigentlich nominell noch besser besetzt. Und diese Bank und diese Wechseloption, die wir hatten heute, das ist wirklich ein absolutes Luxusproblem. Und dass Pichler jetzt zurück ist, das hat mich sehr gefreut, weil du wirst es mir verzeihen, Olaf, ich finde, Benny Pichler ist eine deutlich bessere Alternative, als es Harvard Nielsen sein kann.
Da können wir nochmal im Off drüber reden, ja. Du hast recht, ne, natürlich. Also ich meine, Pichi ist, ich glaube, wenn wir das wieder so machen wie am Anfang der Saison, dass Pichler startet und Kellmann dann als Joker irgendwann reinkommt, oder ich meine, Tietz wechselt ja auch immer relativ zeitig aus, nicht erst irgendwie mal so in der 85. nochmal, da kannst du nochmal ein paar Minuten spielen, sondern du hattest ja vorhin auch schon das In-Game-Coaching von Tietz hervorgehoben bei der Auswechslung von Yokota. Das wird sicherlich dann auch so passieren, dass das Pichi dann wieder starten wird. In der 60. nach der Einwechslung von Chakrun, da gab es nochmal eine Chance für Bundu. Und das, die möchte ich jetzt nur noch mal erwähnen, weil wir dann ja noch später zu Bundu kommen werden. Aber du hast schon richtig eben gesagt, John, in der 68. endlich das 1-0. Und das war auch sehr schön gemacht. Aseko hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Da nämlich auch schon das erste Tor quasi vorbereitet, indem er Chakrun den Ball gibt und der sich so ein bisschen im durchdribbelt.
Aber wie er ihm den Ball gibt, Olaf, wie er den Ball gibt, das fand ich, war ein richtig perfekter Chipball. Den musst du auch erstmal so spielen mit 20 Jahren, finde ich. Also wirklich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, Ferdi, du darfst jetzt deinen Satz sagen. Ich beginne ihn mal. Sag ihn einfach. Also, ne, wir sollten ihn genießen.
Solange er noch in Hannover ist, weil nächstes Jahr spielt er erste Liga, egal ob mit 96 oder ohne. Wolltest du das hören?
Den Satz wollte ich jetzt gerne hören, weil ich wollte ihn dir überlassen. Ich hätte ihn jetzt selber gesagt. Aber ja, da kommen wir ja auch beim zweiten Tor dann noch zu, weil das war ja auch sehr genial. Hussi macht ihn rein, also wie es auch nur Hussi machen kann eigentlich. Also das ist auch ein Spieler, der mich ja eigentlich auch immer so ein bisschen... Also über den ärgere ich mich immer und dann freue ich mich, und wenn ich ihn sehe, also das ist so ein, der verschafft mir immer ein Wechselbad der Gefühle. Aber da hat er mal gezeigt, wofür wir ihn haben, und das war dann auch so ein bisschen der Knotenlöser, der Eisbrecher dann endgültig, und da war die Büchse der Pandora geöffnet, könnte man auch sagen, wobei ja Tobis 5-0-Tipp ja leider nicht hinkam. Aber 2 Minuten später Pichi, ja, ich habe es eben gesagt, der klärt hinten den Ball mit dem Kopf auf Aseko. Aseko nimmt sich die Pille, läuft über das gesamte Spielfeld, Pichi läuft mit, ja.
Aseko bleibt am Ball und wird nicht vom Ball getrennt, das möchte ich auch gerne betonen.
Der klebt ihm am Fuß, ja, und dann, als sie dann gemeinsam vorne sind, steckt er zu Pichler durch, der hebt den Ball einfach über den Torwart vom KSC rüber und schon steht es 2-0. Und da habe ich
doch. Hätte er schon 10 Tore geschossen, oder?
Ja, also als wäre er nie weg gewesen. Ja. Wahnsinn. Also echt, also da, oh, Gott sei Dank. Also da war es dann auch, also Ferdi, dann war wirklich der Knoten geplatzt, oder nicht? Wie laut hast du geschrien?
Also erstmal möchte ich noch die kleine Geschichte vom 1-0 erzählen. Da habe ich nämlich gerade mit einem Freund telefoniert, der mich angerufen hat, ob ich nachher noch mit in die Stadt gehe. Das mache ich auch nach dieser schönen Aufnahme. Und ich habe erzählt, 0-0, ich habe die Sorge, da passiert heute überhaupt nichts mehr. Und ich habe den angeschrien in sein Telefon, als Hussi dieses 1-0 gemacht hat. Ich glaube, der hat immer noch einen Tinnitus. Aber ja, auch beim zweiten war es sicherlich ein Freudenschreiber. Es hat mich für Benny Pichler unfassbar gefreut. Ich meine, der war jetzt mehrere Wochen, Monate raus. Und 4 Minuten nach seiner Einwechslung chippt er den Ball mit seinem schwachen Fuß über den Keeper. Ich fand das brutal. Es hat mich auch einfach unfassbar für ihn gefreut. Und wenn wir schon beim Loben sind, Noel Aseko, ich weiß, wir hatten ihn vorher schon, aber was für ein unfassbarer Spieler. Der ist letzte Woche 20 geworden. Der ist.
Ja, das darf man nicht vergessen.
Der ist mit dem Ball am Fuß so gut. der hat eine Dynamik, der hat ein Dribbling als zentraler Mittelfeldspieler. Und da reden wir noch nicht mal über seine größte Stärke, was so sein Pressingverhalten und seine Zweikampfführung ist. Also das ist ein unfassbarer Spieler. Und dieses Mittelfeld aus Leopold und Aseko, das ist ein Geschenk, das wir, glaube ich, wirklich schätzen müssen, solange wir es haben. Und das zentrale Mittelfeld ist nicht immer der Bereich eines Fußballteams, das am meisten auffällt. Aber ich finde, das ist das einfach das Beste, was wir haben. Und es macht mir unfassbar viel Spaß, den beiden beim Fußballspielen zuzuschauen.
Ja, da kann man nichts hinzufügen. Und ich glaube, ja, KSC hat, da kam dann die Wechselphase des KSC nach dem 2-0. Die haben dann dreimal gewechselt. Das hat aber irgendwie auch nicht viel gebracht. Vielleicht haben sie sich auch gesagt, okay, jetzt ist es auch egal. Aber ja, letztendlich, es dauerte auch nur noch 7 Minuten. Und jetzt können wir nochmal, nein, wir singen jetzt nicht, wir schreien jetzt auch nicht, aber wir freuen uns, glaube ich, ganz dolle, dass vorhin schon erwähnter glückloser, bisher torloser Mustafa Bundu, und jetzt möchte ich auch nochmal schöne Grüße an Luca schicken, der wird heute, glaube ich, auch einen sehr schönen Abend haben. Gut, Katastrophenfehler vom KSC. Neubauer kommt ganz unerwartet an den Ball und ja, der gibt den zu Bundu und der steht wirklich frei. Und ich dachte, okay, ich bin sitzen geblieben, ich habe gedacht, okay, aber er macht ihn rein und ja, da hat er sich, glaube ich, auch, also ich glaube, er war so erleichtert, dass er sich noch nicht mal richtig gefreut hat darüber, John, oder irgendwie, das sah so aus, als wenn er gedacht hat, oh Gott, wenn ich mich jetzt ganz doll freue, dann nehmen die mir das übel, weil ich bisher so viele Chancen habe liegen lassen, oder?
Ich glaube, das war in dem Moment doch ganz egal. Ich möchte einfach, weil das Feeling gerade so passt, kurz mal ein Zitat von einem Fußballkommentator von 2014 abwandeln. Da ist er gekommen, dieser eine Moment für Mustafa Bundu. Also,
genau,
dieser,
das war er.
Dieser schöne Moment, dass er endlich sein Tor macht, das hat, glaube ich, man hat richtig gespürt, wie ihm da ein Stein vom Herzen gefallen ist. Besonders nach der Chance von letzter Woche haben wir ihn ja doch schon sehr hart in die Mangel genommen. Und ein paar Tore waren ja auch schon überfällig. Und jetzt ist er endlich gekommen, jetzt ist der Knoten geplatzt. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Startschuss für mehr Tore von Mustafa Bundu. Er hat das gut gemacht, er hatte ja auch den Raum dann. Er hatte ja, wirklich, er muss den machen. Und diesmal hat er ihn gemacht. Und ja, es war überfällig.
Ja, definitiv. Und also da habe ich auch ganz laut im Wohnzimmer Bundu geschrien, weil das auch mich für ihn einfach wirklich sehr, sehr gefreut hat. Und ich hoffe, dass ihm das jetzt Auftrieb gibt. Also es gab nach dem letzten Spiel, genau, da gab es wieder so einen Stadion-Vlog irgendwie. Das macht 96 ja ab und zu mal. Zu dem Sieg in Paderborn, genau. Und ich glaube, da war auch eine Szene noch mit Bundu drin, wo nach dem Spiel er kurz mit ihm da gesprochen hat und Bundu auch wirklich, man merkte ihm an, dass er wirklich, also
er konnte es selber nicht glauben.
Er konnte es selber nicht glauben, er hat gesagt, es ist passiert, es wird passieren. Also er war schon so ein bisschen, halb verzweifelt, aber er hat es mit einem Lächeln genommen und es ist schön, dass es heute endlich passiert ist. Und mit dem 3-0 war dann letztendlich der Drops auch gelutscht, würde ich mal sagen. Aseko durfte sich dann noch Applaus abholen. Wobei vorher vielleicht noch eine Szene, über die man noch mal ganz kurz reden kann. Es gab einen Foul, also ich habe es als Foul gesehen, von Franke an Chakrun, der weiter sehr wuselig war und die Karlsruher Verteidiger vor große Aufgaben gestellt hat. Meiner Meinung nach ein Foul, meiner Meinung nach ein Elfer, wurde geprüft. Wurde dann aber gesagt, okay, wurde nicht gegeben und das Spiel ging weiter. Ferdi, wir waren uns eigentlich einig, das war ein Fehler, aber kann man sagen, ich weiß nicht, wenn André jetzt hier wäre, der würde uns wahrscheinlich erklären, dass das jetzt keine Fehlentscheidung war und wenn er ihn gepfiffen hätte, wäre er nicht zurückgenommen worden, aber auf der anderen Seite, er hat ihn nicht gepfiffen, da korrigiert das auch der VAR nicht. Was war da los, Ferdi?
Das wüsste ich tatsächlich selber gern, was da im Kölner Keller los war. Vielleicht sind die in der ersten Hälfte noch eingeschlafen, vielleicht waren sie aber auch genauso wie wir in Partystimmung, ich weiß es nicht, für mich war es ein ganz klarer Elfer. Heute ist mir das aber einfach egal. So bei 0-0 hätte ich mich tierisch drüber aufgeregt, weil ich sehe keinen Grund, warum das kein Foul gewesen sein sollte, aber so ist es halt so. Dann durfte Tomiaks heute das Ding nicht noch in die Tribüne ballern, ist auch okay.
Also auch für mich ein Kontakt war da, das konnte man ganz klar sehen. Und ja, für mich war es jetzt im ersten Moment, also ich habe es erst bei Wiederholung gesehen, im ersten Moment hätte ich jetzt auch gedacht, dass es kein Elfmeter ist, aber dann in der Wiederholung, da war deutlich ein Kontakt und ich hätte definitiv einen Elfmeter gegeben. Und ich sehe es aber so wie Ferdi, ich ärgere mich da nicht groß drüber beim Stand von 3-0. Ich habe mich eher gefreut über die Tore.
Genau, ja, es war dann auch egal. Also ich meine, Franke hat dann noch dem Schiedsrichter erzählen wollen, dass er ja den Ball gespielt hätte. Das hat er definitiv nicht. Also die Meinung hat er exklusiv gehabt, aber war letztendlich auch egal. Wollen wir uns jetzt auch nicht weiter darüber aufregen. Wenn es da noch 0-0 gestanden hätte, dann hätte man sich wahrscheinlich mehr darüber aufgeregt. Und so, ja, konnte 96 letztendlich das Spiel runterspielen und der KSC war geschlagen.
Definitiv. Und endlich mal wieder 3 Tore zu Hause, von uns aber diesmal und, was mich noch mehr freut, 0 gespielt. Und das setzt so an das an, was wir beim letzten Quick and Dirty gesagt haben. Sie sollen genauso defensiv kompakt weiterspielen. Nur haben sie diesmal, finde ich, ein bisschen zu defensiv am Anfang.
Ja, sie haben vergessen, dass sie dann zwischendurch auch, ja, naja, der KSC, ich meine, gegen Paderborn hat das auch ganz gut funktioniert, weil Paderborn das Spiel machen wollte und KSC wollte halt das Spiel nicht machen. Deswegen habe ich irgendwie vorhin gesagt, die waren wahrscheinlich auch verwirrt, weil der KSC hat halt auch nichts gemacht. Also,
definitiv.
Sie haben irgendwie eine Zeit gebraucht, um vielleicht mal auf die Idee zu kommen und zu sagen, okay, jetzt, ich meine,
jetzt können wir mal wieder offensiv
spielen. Wir könnten mal, ne? Genau, ja. Das denke ich auch. Ja, kommen wir zum Fazit. Ferdi, kurzes Fazit. Und wenn es geht, bitte, heute können wir das ja auch wieder, glaube ich, mit Fug und Recht machen, dein Spieler des Spiels.
Ja, heute ist da doch wieder die Qual der Wahl. Mein Fazit schließt sich ziemlich an John an. Ich fand, in der ersten Hälfte haben wir es ein bisschen übertrieben hinsichtlich, sehr vorsichtig gespielt, ein bisschen vielleicht zu sehr erstmal auf defensive Kompaktheit gesetzt. Karlsruhe hat auch nicht viel angeboten. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass man sie ein bisschen mutiger hätte anpressen können, weil die Karlsruher Verteidigung schon nicht so die fußballerische Qualität hat. Das haben wir dann in der zweiten Hälfte irgendwann mehr gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen generell, bevor ich mit meinem Spielerlob anfange, und das ist mein Fazit, auch wieder ein Lob ans Trainerteam, weil ich fand die Anpassungen heute sehr gut. Ich glaube, wir hatten schon auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen in der zweiten Hälfte, weil 2 Minuten bevor Schakrun das 1-0 für uns schießt, lässt Vanicek einen liegen, den er jetzt nicht allzu oft liegen lässt. Aber das gehört eben auch dazu. Karlsruhe hatte abgesehen davon wirklich keine Chance. Christian Tietz hat genau die richtigen Spieler gemacht. Neubauer hat uns gut getan. Schakrun hat uns gut getan. Pichler hat uns gut getan. Wir haben die rechte Seite belebt, indem man da die heute sehr glücklosen Matsuda und Yokota runtergenommen hat. Mhm. Wir haben irgendwann mehr durch die Mitte gespielt. Also gute Anpassung in der zweiten Hälfte nach einer bisschen zu vorsichtigen ersten Hälfte. Und dann wurde es ein Fußballfest nach dem 1-0. Mein Spieler des Spiels, es ist wirklich schwierig, weil Bundu war heute sehr engagiert dabei und hat sein Tor gemacht. Es reicht nicht für den Spieler.
Du musst dir einen aussuchen.
Okay, ich mach's. Also Bundu war gut, Schakrun war super belebend, Pichler hat super gemacht, auch Neubauer war gut, aber Noel Aseko, an den komme ich heute einfach nicht vorbei.
Habe ich mir gedacht.
Einfach ein krankes Talent und ich bin sehr glücklich, dass er für 1,5 Jahre bei uns spielt und vielleicht ja sogar noch ein bisschen länger.
Mal schauen. John.
Gerne kann Aseko noch länger bei uns spielen. Ja, ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir haben daran angesetzt, was wir jetzt in Paderborn gestartet haben. Wir haben gelernt, dass wir nicht nur defensiv spielen müssen, sondern auch offensiv uns wieder was trauen müssen, dass wir auch unter Flutlicht spielen gewinnen können. Und jetzt wird es nächste Woche auch wieder ein sehr attraktiver Gegner, finde ich. Preußen Münster wird ein Gegner, der wahrscheinlich von vielen unterschätzt wird, aber wo wir letzte Saison auch nicht gewonnen haben und die jetzt mit einem sehr interessanten Trainer und einem interessanten Spielsystem spielen. Und auf das Spiel freue ich mich gewaltig. Und das wird wieder ein ganz anderes Spiel. Aber wir nehmen auch mit, dass wir totale Torschützenvariabilität haben. Und ja, ganz viel, was wir heute mitgenommen haben, vor allem 3 Punkte, vor allem einen ganz besonderen Torschützen. Und das ist mein persönlicher Spieler des Spiels, weil ich mich so unglaublich für ihn gefreut habe. Mustafa Bundu, herzlichen Glückwunsch zum ersten 96-Treffer.
Ja, dankeschön. Ja, das da kann ich auch nur zustimmen. Mein Kurzfazit des Spiels ist eigentlich, ich sehe, dass die Mannschaft gereift ist, weil so ein Spiel hätte man vielleicht vor einiger Zeit und erst recht nicht mit unserem vorherigen Trainer dann doch noch auf unsere Seite gezogen. Das war schon dann in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut gemacht, woran natürlich auch sicherlich Tietz seinen Anteil hatte. Aber sie haben sich überhaupt nicht außer Ruhe bringen lassen. Ne? Gut, also ja, es war ja auch sehr ruhig in der ersten Halbzeit, aber sie haben trotzdem dann irgendwie nicht überpaced in der zweiten, sondern haben das wirklich sehr, sehr souverän und vor allen Dingen ja, reif gelöst. Mein Spieler des Spiels, jetzt habt ihr schon die offensichtlichen genannt. Ich möchte jetzt eigentlich gerne Pichler nehmen, weil ich mich sehr gefreut habe über sein Comeback, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Ich auch gesehen habe, wie er das Spiel besser gemacht hat insgesamt und vor allen Dingen natürlich auch, ja, was für eine Abschlussqualität er halt anscheinend ja auch hat. Und deswegen nehme ich den guten Pichler. Ja, wir spielen schon wieder am Freitag, am 5.12., nächsten Freitag in Münster. Und da bin ich mir sehr gespannt. Das ist ja auch wieder eine machbare Aufgabe, würde ich sagen. Und darüber wird sicherlich auch ausführlichst die Vorschau in der regulären Folge unter der Woche besprochen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wir, das Quick and Dirty, hören uns wieder am nächsten Freitag, ja, zur selben Zeit, ne? In einer Woche, kann man sagen. Und bis dahin genießt das Wochenende. Wenn man freitags gewinnt, ist es ja immer ganz besonders schön. Und ich bedanke mich, dass Ferdi und John heute da waren und ihr da draußen genießt das Wochenende. Niemals allein. 96 Allee. Bis denne. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.